The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 6. Juli. Hatte der Bundeskanzler Olaf Scholz da vielleicht eine Vorahnung? Gestern jedenfalls verweigerte er sich im Parlament trotz dieser letzten Sitzungswoche jeglicher Urlaubsstimmung.
Noch sind wir nicht ganz angekommen in der Sommerpause. Diese Sitzungswoche wird noch mit vielen, vielen Entscheidungen verbunden sein.
Meinte er damit die eigentlich geplante Abstimmung über das Gebäudeenergiegesetz? Oder aber vielleicht ahnte er auch schon, dass da noch was kommt. Und tatsächlich, da kam noch was. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern Abend dem Antrag auf einstweilige Anordnung gegen das zu schnelle Verfahren für dieses Heizungsgesetz von Robert Habeck stattgegeben. Die erste und zweite Lesung findet in dieser Woche schon mal nicht statt. Die Abgeordneten bekommen jetzt die ersehnte und auch notwendige Zeit, um das neue Gesetz zu beraten. In einer Serie von Niederlagen für Habeck ist das wohl die schwerste. Sein Gesetz vor der Sommerpause, das hatte er sich vorgenommen und das kann er jetzt knicken. Auch die Inhalte werden jetzt nochmal in Frage gestellt, denn die Experten hatten ja Bedenken angemeldet, die einfach nicht zu ignorieren sind. Es geht jetzt um Gründlichkeit, es geht um die Sache, es geht um den Vorrang von Substanz über den Style. Wir hatten darüber berichtet, die Experten und die Opposition äußerten, und auch das war ja erst in dieser Woche, scharfe Kritik an diesem völlig übereilten Durchpeitschen eines so wichtigen Gesetzes.
Die Fristen, die hier gesetzt wurden, darüber, glaube ich, ist keiner glücklich in diesem Raum. Wir müssen in kürzester Zeit mit unseren Mitgliedern entsprechende Rücksprache halten und Stellungnahmen vorbereiten. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die kaum zu stemmen ist.
Ein ungewöhnliches Beratungsverfahren geht zu Ende. Dieses Verfahren hat durchaus am Vertrauen genagt, sage ich mal. Das war schwierig, hier gemeinsam durchzukommen. Und deswegen hoffen wir doch sehr, dass im Hinblick auf weitere Gesetzgebungsverfahren die Prozesse auch wieder so sind, wie wir sie kennen und wie wir sie im Übrigen auch brauchen.
Es muss nicht gut sein, es muss nur schnell gehen. Das war das heimliche Motto der Ampelkoalition. Aber dem hat das Gericht, immerhin das oberste deutsche Gericht, jetzt einen Riegel vorgeschoben. Schwere Klatsche für die Ampel, auch für Olaf Scholz. Eine unschöne Situation, aber gut für uns Staatsbürger. Das ist ein Durchbruch für die Demokratie. Und der Mann, der das ins Rollen gebracht hat, ist Thomas Heilmann, Abgeordneter für die CDU im Bundestag. Er ist Jurist von Hause aus, er ist Unternehmer. Er war vor nicht allzu langer Zeit Justizsenator von Berlin. Wir klingeln jetzt mal gemeinsam bei ihm zu Hause durch. Einen schönen guten Morgen, Thomas Heilmann.
Guten Morgen.
Nach dieser schnellen und ja auch klaren Entscheidung des Verfassungsgerichts zugunsten der Demokratie, würde ich sagen, kann man ja zunächst mal nur gratulieren. Haben Sie selbst denn mit diesem schnellen Erfolg gerechnet?
Ich habe es gehofft, weil ich von der Rechtsposition sehr überzeugt war, aber man weiß das natürlich immer nicht, deswegen war ich unsicher.
Ist das Verfassungsgericht eigentlich immer so schnell?
Also hier kam es ja darauf an, weil entweder man lässt die zweite, dritte Lesung zu, dann ist es für alle Zeiten so passiert und die Rechtsverletzung geschehen oder nicht. Und insofern habe ich mir schon gedacht, dass ich schnell genug entscheide.
Sie sind ja selbst Jurist, waren Justizsenator hier in Berlin. Also deswegen die Frage an den Fachmann zunächst mal. Wie aufwendig ist ein solcher Eilantrag? Haben dafür viele Mitarbeiter, ein halbes Dutzend oder was, die Nacht sich um die Ohren hauen müssen?
Also wir haben schon sehr lange das Wochenende und Montag, Dienstag gearbeitet, aber es war ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der Volljurist ist, ein im Examen stehender, sehr begabter Jurastudent und ich. Und wir haben selber geschrieben und wir haben das in so einem Shared Document gemeinsam erarbeitet. Das hat neben den 33 Seiten noch 150 Seiten Anlagen gehabt und dann haben wir noch reagiert auf die Einwendungen des Bundestages und das waren dann auch nochmal 20 Seiten.
Welches der Argumente hat dann die Bundesverfassungsrichter, das sind ja auch Top-Juristen, letztlich überzeugt? Was glauben Sie, war das ausschlaggebende Argument?
Ich glaube, das ausschlaggebende Argument war, dass man in dieser Zeit 180 Seiten nicht seriös verhandeln kann und das Parlament ist eben nicht der Notar der Bundesregierung, sondern der Kontrolleur und der Verfasser von Gesetzen. Dann war die Frage, weil es ja ein einstweiliges Verfahren ist, welche Rechte gehen endgültig verloren Und wir haben dann irgendwann aber geschrieben, eigentlich lassen wir die Regierung in Anführungsstrichen nur nachsitzen. Und das ist ja eigentlich weniger, als die Rechte endgültig verlieren auf der Seite der Parlamentarier.
Ja, aber was bedeutet das jetzt über das Heizungsgesetz, das ja damit zunächst mal vor der Sommerpause jedenfalls zu Fall gebracht wurde? Was bedeutet das generell für den Umgang einer jeden Bundesregierung mit dem Parlament?
Ich hoffe eine Menge. Ich glaube, dass wir die Verfahren ganz neu überdenken müssen. Und am Ende des Tages werden wir eine neue Geschäftsordnung brauchen.
Und ist das Parlament jetzt nachhaltig gestärkt dadurch? Ist das ein Meilenstein in der Geschichte des Deutschen Bundestages? Oder würden Sie selber sagen, naja, da ist uns ein Schlag gelungen, aber das ist jetzt eine eher kleine Sache?
Also jetzt wenige Stunden nach dem Urteil muss man, glaube ich, ein bisschen nachdenken. Aber ich denke, es wird Wirkungen auf Dauer entfalten. Und das muss auch sein. Ich arbeite seit vielen Jahren, nämlich auch schon in der Merkel-Zeit. Es ist jetzt nicht nur aktuell, es hat sich nur verschlimmert unter der Ampel, daran, dass wir neue Gesetzgebungsverfahren kriegen.
Und dass das Parlament mehr Mitsagen hat.
Wir sind die einzig direkt vom Volk gewählten, legitimen Vertreter des deutschen Volkes. Das ist das Konzept des Grundgesetzes. Und deswegen stehen wir in der Hierarchie oben an der Demokratie und das ist auch richtig so.
Dem deutschen Volke steht ja oben drüber auch beim Reichstag. Ja, vielen Dank Thomas Hallmann für dieses Update am frühen Morgen, am Tag danach.
Ich danke.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Maria Fiedler ist Journalistin und Buchautorin und sie beobachtet seit vielen Jahren die AfD. Sie glaubt nicht an einen plötzlichen Rechtsruck in Deutschland.
Davon würde ich nicht sprechen, weil ich glaube, die Einstellungen haben sich gar nicht so doll verändert. Es wurde ein rechtes Potenzial oder ein populistisches Potenzial aktiviert durch auch Fehler, die die Regierung gemacht hat.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt, sie weiß, warum die Aktie von UPS so schwächelt. Und wir hören eine aufgebrachte Adele und wir lernen, warum auch Vögel sich scheiden lassen.
Wir hätten das auch ohne diese Werte, hätten wir das getan, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen.
Das wird tatsächlich passieren für die nächste Bundestagswahl?
Na gut, also das werden natürlich unsere Mitglieder entscheiden auf dem Bundesparteitag. Ne? Also wir sind ja eine basisdemokratisch orientierte Partei. Das haben wir nicht allein zu entscheiden, sondern das machen unsere Mitglieder.
Und wer könnte das sein? Würden Sie sich das zutrauen?
Also zutrauen kann man sich viel, aber das ist völlig offen, wer dort antritt.
Alice Weidel will also hoch hinaus, wie sie hier bei NTV verkündet. Die AfD-Co-Vorsitzende versucht, die hohen Umfragewerte als politisches Schwungrad zu nutzen. Bei rund 20% im Bund steht die AfD und in Thüringen, wo es neuerdings einen AfD-Landrat gibt, da will laut Infratest DIMAP jeder und jeder Dritte die Rechtsaußenpartei wählen. Ist das nur ein Strohfeuer, fragt man sich, oder hat die AfD nun dauerhaft Oberwasser? Wie sollen die Parteien der Mitte damit eigentlich umgehen? Wie sollten sie reagieren auf die oft ja kalkulierten Tabubrüche der AfD-Politiker und ihre oft entgrenzte, beleidigende, diskriminierende Sprache? Maria Fiedler kennt sich aus. Sie ist stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Berliner Tagesspiegels. Aber, und deswegen kennt sie sich vor allem aus, sie beobachtet professionell die Alternative für Deutschland seit vielen, vielen Jahren. Sie ist auch die Co-Autorin eines, ich glaube, vor 2 Jahren erschienenen Buches Die Methode AfD, der Kampf der Rechten. Im Parlament, auf der Straße und gegen sich selbst. So der Buchtitel. Also, wie schätzt sie die Erfolge der AfD ein? Was rät sie den Menschen, die sich Sorgen machen um die Demokratie und die politische Kultur? All das habe ich mit ihr hier auf der Pioneer One besprochen. Hören wir doch mal rein. Einen schönen guten Morgen, Maria Fiedler.
Guten Morgen.
Sie haben Alice Weidel getroffen von der AfD. Beschreiben Sie uns diese Frau.
Man muss sich das so vorstellen, wenn man Alice Weidel trifft, dann ist sie, zumindest zu mir als Journalistin, erstmal nicht unfreundlich. Das ist dann ein Bild, was man gar nicht so richtig übereinander bringen kann, wie wenn man sie dann am Bundestagsrednerpult sieht, wo sie ja doch sehr hasserfüllt wirkt, sehr ressentimentgetrieben. Und ich muss sagen, ich kenne sie jetzt schon ein paar Jahre und ich bin im Grunde nie aus ihr schlau geworden, wie auch ihre persönliche Lebenssituation. Sie hat ja eine Lebensgefährtin, die ursprünglich aus Sri Lanka kommt, 2 Kinder leben in der Familie. Wie das eigentlich auch zusammengeht mit dieser Partei, aber sie scheint das irgendwie für sich selber übereinander zu kriegen.
Mhm. Wo haben Sie sie getroffen?
Zum Beispiel in ihrem Bundestagsbüro. Aber ja, wir als Journalisten treffen Politikerinnen und Politiker, wissen Sie ja auch in anderen Kontexten, auf dem Parteitag, Presseabend und so weiter.
Björn Höcke, bisschen anderer Kandidat, aber das Augenmerk richtet sich gerade in diesen Tagen auf ihn, weil in Thüringen, was sagt die letzte Umfrage, über 30?
34%.
34%, das ist vor allen anderen Parteien wahrscheinlich in Thüringen?
Das ist deutlich vor allen anderen Parteien.
So, das trotz der Beobachtung durch den Verfassungsschutz, trotz eines Medienumfeldes, wo ich sagen würde, der Mann hat keinen einzigen Freund in den deutschen Medien. Wie ist Björn Höcke, wie hat er auf Sie gewirkt?
Björn Höcke ist ja auch, wenn man ihn am Rednerpult erlebt, einer, der laut wird, der auch pathetisch wird. Und im persönlichen Gespräch ist er aber einer, der sich selbst auch als sensibel darstellt, der einem so ein Ticken zu lange die Hand schüttelt. Ich habe ihn auch mal erlebt bei einer Veranstaltung im Wahlkampf in Thüringen. Die war dann schon lang vorbei und er ging zu seinem Auto und lief an ein paar Anhängern vorbei und drehte dann nochmal um und sagte zu denen, wir machen einen großen Kampf. Also da sieht man auch diesen Hang zum Pathetischen und auch, wie er sich selber gerne darstellt.
Und versuchen denn Weidel und Höcke Sie als AfD-Berichterstatterin, Buchautorin zu überzeugen davon, was weiß ich, dass Sie Politiker wie alle anderen auch sind, dass Sie demokratisch sind, dass Sie keine Rechtsradikalen sind. Versuchen Sie das?
Dass Sie keine Rechtsradikalen sind, ja, davon versucht Alice Weidel, Journalistinnen und Journalisten, schon zu überzeugen.
Ist sie denn für Sie eine Rechtsradikale?
Ich würde sagen, sie ist radikal rechts, ja. Und sie versucht natürlich, man hat es jetzt auch gesehen in einem größeren Interview, was sie gegeben hat, versucht dann auch eine Programmatik der AfD hervorzustellen. Aber ich halte es für Unsinn, dass Wählerinnen und Wähler der AfD die Partei wählen, weil sie irgendwie ein gutes Parteiprogramm hätte. Die Gründe, können wir ja auch gleich nochmal drüber reden, sind mit Sicherheit andere.
Die Gründe werden ja oft sehr komprimiert in einzelnen Worten. Klimadiktatur ist so ein Wort, Bevölkerungsaustausch so ein anderes Wort. Damit ist gemeint, dass die herrschende Politik so viele Flüchtlinge und Migranten nach Deutschland holt, bis nichts Deutsches mehr übrig bleibt. Gebrauchen die beiden Protagonisten, über die wir gesprochen haben, solche Worte auch im Zwiegespräch?
Also im Zwiegespräch unterscheidet sich das dann nicht wesentlich von dem, was Sie auch am Rednerpult sagen. Aber der Ton ist halt häufig auch ein anderer. Und ja, ich glaube, was eben auch dann in einem Zwiegespräch nicht unsere Aufgabe als Journalisten ist, ist zu versuchen, irgendwie die Person davon zu überzeugen, dass das jetzt falsch wäre. Wir müssen uns ja als Journalisten nicht einbilden, dass wir hier irgendjemanden bekehren könnten. Wie gesagt, das ist auch nicht die Aufgabe. Mir geht es als Journalistin dann in solchen Gesprächen einfach darum zu verstehen, was ist die Strategie der handelnden Personen, wie ticken sie, warum gehen sie so vor, wie sie vorgehen. Und das finde ich dann eigentlich auch das Spannende daran, weil die Positionen, die Alice Weidel oder auch Björn Höcke vertreten, sind ja ausreichend öffentlich dokumentiert auch in den Reden.
Sie haben ja Ihr Buch schon im Jahr 2021 geschrieben, damals noch nicht so beachtet wie jetzt auf einmal. Was ist da passiert in der Zwischenzeit, nicht mit Ihrem Buch, sondern mit der AfD? Woher kommt dieser Zulauf jetzt?
Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Die AfD war ja relativ ruhig auch, sagen wir mal, im letzten Jahr. Von Corona haben sie jetzt nicht wahnsinnig doll profitiert. Und dann kam aber der Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg. Und es kam die Inflation. Und dann ging es im letzten Jahr schon los, dass eine große Verunsicherung auch in der Bevölkerung herrschte. Die Umfragewerte gingen schon hoch. Dann in diesem Jahr kamen auch wieder größere Migrationsbewegungen nach Deutschland. Nicht nur aus der Ukraine, auch aus anderen Ländern. Und dann das bekannte Heizungsgesetz, wo sich die Ampel zerlegt hat, wo Leute Angst hatten um ihr Eigenheim, wo erstmal die Frage da war, muss jetzt jeder hier seine Gasheizung austauschen? Und diese ganze Verunsicherung hat der AfD natürlich genutzt, weil es eben auch immer noch ein Potenzial für die Partei gibt. Also die Leute, die in Deutschland auch Ressentiments haben, die populistische Einstellungen haben oder offen für Populismus sind, die sind ja viel mehr als die AfD auch Umfrageergebnisse jetzt erzielt. Und insofern hat sie sozusagen durch diese Situation auch ein populistisches Potenzial sozusagen aktivieren können.
Haben wir einen richtigen Rechtsruck in Deutschland?
Davon würde ich nicht sprechen, weil ich glaube, die Einstellungen haben sich gar nicht so doll verändert. Es wurde ein rechtes Potenzial oder ein populistisches Potenzial aktiviert durch auch Fehler, die die Regierung gemacht hat. Ich halte es für sehr, sehr schädlich, dass die Ampel sich so intern und auch öffentlich gestritten hat, dass viele Leute halt Zweifel bekommen haben, ob die Regierung eigentlich weiß, was sie da tut an der Stelle bei so einem zentralen Thema wie der Wärmewende und einem Gesetz wie dem Heizungsgesetz, was ja potenziell jeden auch betrifft in seinem Alltag oder in seinem Geldbeutel.
Na gut, also ich glaube, die Regierung hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Es gibt keine Fans dieses Vorgehens. Die gibt es definitiv nicht. Aber ist das ein Grund, ich sag mal, rechtsradikal zu wählen? Früher ist man, wenn die Regierung Unsinn gemacht hat, das ist ja nicht die erste Regierung, die aus Sicht der Bevölkerung Unsinn treibt oder nicht reflektiert genug vorgeht, ist man einfach zu der anderen großen Volkspartei übergelaufen. Das war das Wechselspiel Jahrzehnte, Republikaner und Demokraten in den USA, CDU, SPD hier. Warum gehen diese Protestwähler so schnurgerade an der CDU vorbei in das rechtsradikale Wählerspektrum?
Wie gesagt, erstmal, ich glaube, man muss, damit man AfD in Umfragen nennt als Partei, die man wählen möchte oder würde, schon irgendwie eine Veranlagung dazu haben. Das kommt jetzt nicht von ungefähr. Und gleichzeitig ist es so, dass die Union wahrscheinlich nicht genug als die eigentliche Alternative zur Bundesregierung wahrgenommen wird. Und im Osten, das sagen auch Leute in der CDU, wird die CDU halt sehr stark einfach als Establishment wahrgenommen.
Was sie ja immer auch ist, weil sie ja oft regiert hat und im Osten auch in Sachsen beispielsweise regiert. Aber was würden Sie dann raten, wenn jetzt Friedrich Merz uns zuhört, was er gelegentlich sicherlich tut, dann würden Sie ihm was raten? Weiter mit den kleinen Paschas, weiter in Richtung auch Energiestasi, was die CDU in Thüringen mal in die Runde geschmissen hat. Also mit starken Vokabeln gegen die Starkbierfraktion der AfD oder sanft wie Hendrik Wüst und der Mann im Norden?
Ich glaube, es wird nichts nützen, mit den kleinen Paschas und der Energiestasi irgendeine AfD-Rhetorik zu kopieren. Also es ist ja mittlerweile fast eine Floskel geworden, dass man damit das Original stärkt. Aber ich unterhalte mich auch viel mit Politikwissenschaftlern, die das empirisch untersuchen und die sagen alle, dass das nichts bringt. Ich glaube, auch die CDU darf nicht zu stark wie das Kaninchen auf die Schlange starren auf die AfD, sondern muss sich auch schon auf die Wähler der Mitte konzentrieren, aber auch auf die Nichtwähler, die momentan vielleicht frustriert sind, aber aus Frust sagen, sie gehen jetzt lieber gar nicht zur Wahl, weil sie nicht wissen, wem sie ihre Stimme geben sollen. Denen muss man tatsächlich eine Alternative bieten, mit ja, vernünftigen Politikkonzepten, auch mit Kernthemen wie Wirtschaft kann die CDU punkten. Man muss ja auch sehen, wenn die CDU jetzt Themen groß macht, wie Migration, wie Kulturkampf, wo aber die Wähler gar nicht die Kompetenz der CDU sehen, dann wird ihr das nichts nützen. Wenn sie aber ihre eigenen Themen, also beispielsweise innere Sicherheit, Herbert Reul zum Beispiel in NRW, ist da ja ein wichtiger Player auch für die CDU, oder aber auch Wirtschaft, dann kann sie mehr gewinnen als auf diesen Feldern der Identitätspolitik.
Verstehe. Letzte Frage, Frau Fiedler. Sie beschäftigen sich mit einer Partei, mit der andere sich ungern beschäftigen. Das ist ja in gewisser Weise jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig in der Redaktion, dieses Gebiet Rechtsradikalismus AfD zu übernehmen. Empfinden Sie das persönlich sozusagen als eine Belastung?
Belastung würde ich jetzt nicht sagen, aber man überlegt sich natürlich schon sehr stark, wie man sich auch selber schützen kann. Also keine besonders persönlichen Informationen beispielsweise in den sozialen Netzwerken zu posten, dort wenig über sich selber preiszugeben. Einfach weil ich auch bei Kolleginnen und Kollegen gesehen habe, die Morddrohungen bekommen haben, die sehr stark im Feuer standen. Da muss ich sagen, das ist mir jetzt so noch nicht passiert, Klopf auf Holz, aber man ist schon sich bewusst, dass man da ja auch theoretisch im Feuer stehen kann.
Frau Fiedler, dann bedanke ich mich für den Einblick in eine interessante und uns oft verschlossene Welt der AfD. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die Protokolle der amerikanischen Notenbank ein Riesenthema. Und Anne Schwed an der Wall Street hat für uns mal reingeschaut. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey, Gabor.
Also sag uns, was steht drin in diesen Protokollen von der letzten Notenbank-Sitzung und wie reagieren die Märkte darauf?
Ja, da steht drin, dass fast alle Mitglieder der Notenbank der Meinung sind, dass noch weitere Zinserhöhungen nötig sind. Bei der letzten FED-Sitzung hatte die Notenbank die Zinsen ja nicht erhöht. Im Anschluss in der Pressekonferenz hieß es da schon, dass wohl einige Notenbanker noch für weitere Erhöhungen seien. Jetzt mit den Protokollen wird deutlich, dass es doch nicht nur einige, sondern weitaus mehr sind, die diese Meinung teilen. Und dass es vor allem auch noch sehr unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ob es jetzt wohl noch eine 25-Basispunkt-Erhöhung oder noch zwei davon geben wird. Vor allem der echt starke Arbeitsmarkt sei der Fed weiterhin ein Dorn im Auge. Der Grund, warum die Zinsen trotzdem nicht erhöht wurden beim letzten Treffen, sei wohl gewesen, dass man jetzt erstmal sehen will, was für einen Effekt das und auch die vergangenen Zinserhöhungen noch auf die Inflation, aber auch auf die Wirtschaft generell haben, weil es da ja durchaus auch häufig Verzögerungen gibt, bis man da die Auswirkungen wirklich sieht. Womit sich die Fed allerdings einig zu sein scheint, ist, dass es keine 75-Punkte-Erhöhung mehr geben wird. Also die Erhöhungen, die noch kommen, werden wohl klein ausfallen. Die Anleger reagierten nicht super geschockt auf die Protokolle, aber happy waren sie auch nicht. Alle drei großen Indizes schlossen im Minus. Am stärksten ging es für den Dow Jones nach unten mit 0,4%.
Die Aktie von UPS, Anne, dem großen Logistikriesen, die schwächelt ganz schön. Aber warum ist das so?
Ja, UPS ist im Streit mit der Gewerkschaft, die rund 340.000 Arbeiter dort vertritt. Der Vertrag läuft nämlich Ende des Monats aus und man wollte sich eigentlich über eine Verlängerung einigen. Die Gewerkschaft will für die Angestellten eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen, vor allem weil es während der Corona-Zeit keine Gehaltserhöhungen gegeben hatte. Laut der Gewerkschaft habe UPS jedoch ohne Einigung den Verhandlungstisch verlassen. UPS weist diese Anschuldigung zurück und sagt, Gegenteiliges sei der Fall, also die Gewerkschaft würde nicht verhandeln wollen. Jetzt droht ein Streik der Arbeiter. Den letzten Streik gab es bei UPS in 1997. Der dauerte ganze 15 Tage und kostete UPS $850 Millionen und viele verärgerte Kunden, die daraufhin zur Konkurrenz gingen. Jeden Tag werden rund 20 Millionen Pakete mit UPS ausgeliefert. Also das wäre auf jeden Fall krass, wenn es da wieder so einen Streik gibt. Die Anleger sind von dem Ganzen natürlich überhaupt nicht begeistert. Die UPS-Aktie schloss gestern mit einem Minus von 2,1%.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es im Liebesleben der Vögel ähnlich laufen kann wie beim Menschen. Forscher aus Deutschland und China haben jetzt verschiedene Vogelarten untersucht. Und zwar untersucht auf ihre Scheidungsrate. Denn es gibt bei Vögeln monogam lebende Arten und ab und zu kommt es dann eben zur Trennung. Und beide Vögel suchen sich neue Partner. Schwalben, Pirole und Amseln haben zwar oft feste Partner über längere Zeiträume, lassen sich aber dann vergleichsweise häufig scheiden. Schwäne, Albatrosse und Gänse, so fanden die Forscher heraus, sind hingegen sehr, sehr treu und liebestechnisch eher stabil, man kann auch sagen langweilig. Die Forscher haben die Ursachen dieser Unterschiede jetzt mal beleuchtet. Gründe für getrennte Wege sind zum einen meist die männlichen Exemplare, die heimlich mit anderen Vögeln zwitschern und dann auf die alte Liebe pfeifen. Der zweite Scheidungsgrund sind Fernreisen. Vogelarten, die weite Strecken fliegen, lassen sich, sagen die Forscher, häufiger scheiden. Wer will, kann da durchaus eine Parallele zum Menschen erkennen. Der Weltenbummler mit Senatorkart wechselt eher mal die Beziehung als der Stubenhocker aus dem Finanzamt nebenan. Wir lernen. Unsere gefiederten Freunde im Tierreich sind am Ende auch nur Menschen. Oder vielleicht ist es auch einfach umgekehrt. Vielleicht sind auch nur wir große und ein bisschen schräge Vögel.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass manche Fans ihr Benehmen bei Konzerten offenbar gar nicht mehr im Griff haben. Spielten Bands ein Konzert, waren schon früher die Hardcore-Fans vorbereitet, um nicht zu sagen bewaffnet, mit Rosen, Liebesbriefen. Ja, ab und zu flog auch mal ein BH auf die Bühne. All das war natürlich sehr liebevoll gemeint. Auch heute noch wollen Fans ihre Zuneigung zum Ausdruck bringen, doch über die Jahre haben sich die Rituale und damit auch die Gegenstände, die da auf die Bühne fliegen, verändert. Beim Konzert von Pink zum Beispiel, da warf ein Fan jetzt die Asche seiner Mutter, verpackt in einem Gefrierbeutel, auf die Bühne. Die Sängerin fragte, "Is this your mom?" Und dann beide, "I don't know how I feel about this." Das war bei weitem aber nicht der erste Vorfall dieser Art. Vergangenen Monat wurde die Popsängerin Babe Rexha von einem Handy getroffen. Das Ergebnis? Naja, kein Wunder, ein blaues Auge. Steve Lacy wurde ebenfalls von einem Handy getroffen und Lady Gaga von einer Puppe. Das geht der Sängerin Adele deutlich zu weit. Wo bitteschön ist die Etikette geblieben, fragt sie sich und fragt sie ihre Fans, als sie am Wochenende wieder in Las Vegas auftrat. Adele hat eine sehr klare Botschaft für ihr Publikum. Sie sagt, wagt es nicht, Gegenstände auf mich zu werfen. Ich werde euch verdammt nochmal umbringen. Keiner kann diese Worte so charmant sagen wie Adele. Die Nachricht sollte bei den Fans angekommen sein. Ich wünsche Ihnen einen leichten, einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Morgen erwartet Sie in diesem Studio zu diesem Pioneer Morning Briefing Podcast meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir und ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.